Tja, dass wir heute den 28. Juni haben, das werden die meisten wissen, aber ich hatte vorhin ja auch schon die Zusatzinformation gegeben, dass wir heute nämlich auch den letzten Donnerstag im Monat zu fassen haben und das wiederum bedeutet, dass Radio Das Soll hier eine Kunststunde anbieten darf in Zusammenarbeit mit dem Galeristen Bernd Fischer und den darf ich jetzt bei mir im Studio begrüßen. Bernd, guten Nachmittag.
Hallo Peter.
Bernd, ich freue mich sehr auf unsere nächsten Minuten und wir haben ja in den letzten beiden Sendungen den Expressionismus behandelt, aber den haben wir noch nicht so ganz abschließend behandeln können, deswegen gibt's heute, glaube ich, noch einen dritten Teil.
Das ist richtig. Wir haben uns ja in den letzten Sendungen schon oft auf Reisen begeben. Meist waren wir in Frankreich oder genauer gesagt in Paris und heute wollen wir uns in Deutschland aufhalten und über den deutschen Expressionismus sprechen. Dazu müssen wir wieder einmal in die Zeit zurückgehen, und zwar in das Jahr 1905. In diesem Jahr wurde in Dresden die Künstlergemeinschaft Die Brücke gegründet. Parallel zu den Fauvet, also den Wilden, die im Jahre 1905 in Paris ausgestellt hatten, gründete sich auch in Deutschland die erste expressionistische Künstlergruppe, die bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1913 existierte. Wir hatten ja schon gehört, dass in Frankreich Henri Matisse, Pierre Bonnard, André Derain, Kees van Dongen und Maurice de Flaming mit ihrer Ausstellung im Salon der Unabhängigen die Kunstszene aufgemischt hatten. Und jetzt sollten sich auch in Deutschland Maler zusammenfinden, die eine neue Art der Malerei wollten. Zu ihnen gehörten Fritz Bleyl, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottloff und später Max Pechstein. Bleyl und Kirchner, diese beiden hatten sich 1902 an der Technischen Hochschule in Dresden kennengelernt. Heckel und Schmidt-Rottloff waren sich bereits im Jahre 1901 als Gymnasiasten in Chemnitz begegnet. Dass auch sie später nach Dresden übersiedelten und sich an der dortigen Hochschule immatrikulieren ließen, das muss wohl Schicksal gewesen sein. Die vier Architekturstudenten wurden Freunde und stellten bald fest, dass sie lieber Künstler werden wollten. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, das darin bestand, Leben und Kunst harmonisch zusammenzuführen. Ein normales bürgerliches Leben erschien ihnen nicht erstrebenswert. Sie wollten vielmehr ein Leben für die Kunst führen und dafür die Kunst lebendig machen. Das sinnliche Empfinden wurde dabei ihr entscheidendes Ausdrucksmittel. Nicht ohne Grund hatten sie sich auch in einem Arbeiterviertel niedergelassen. Hier, so glaubten sie, waren sie der Natürlichkeit und Unverfälschtheit am nächsten. Erich Heckel, einer dieser jungen Maler, mietete für 10 Mark monatlich einen ehemaligen Schusterladen, den die jungen Maler in ein Atelier umwandelten und nach ihren Vorstellungen einrichteten. Bunt bemalte Kisten dienten als Mobiliar, der ganze Raum wurde mit selbst bedruckten Batiken verhängt. Es wurde gezeichnet und gemalt, hunderte von Blättern am Tag. Dabei kann man anmerken, später wurden diese Arbeiten meist von den Künstlern selbst wieder vernichtet oder als Jugendeseleien abgetan. Das Atelier in diesem Schusterladen wurde, so kann man das sagen, auch eine Heimstatt der Menschen, die gezeichnet wurden. Sie lernten von den Malern und die Maler von ihnen. Einer von den Vieren hat mal gesagt, unmittelbar und reichhaltig nahmen die Bilder das Leben auf. Zu den bevorzugten Motiven der Maler zählten Akte und Landschaften. Ganz gleich, ob es sich um Ölbilder, Aquarelle oder grafische Arbeiten handelte. Man muss nun wissen, dass weibliche Aktmodelle in den Akademien erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts zugelassen wurden. Bis dahin mussten auch für den weiblichen Akt die Herren der Schöpfung Modell stehen. Und die neigen natürlich, wie wir wissen, zu antiker Manier. Sie stellen sich in Pose. Und deshalb wirkten die akademischen Aktzeichnungen auch vielleicht sogar heute noch ziemlich gekünstelt und geziert. Es sind fast immer Figuren in unnatürlichen Posen. Diese Unnatürlichkeit widerstrebte den vier Künstlern. Ihm war vielmehr daran gelegen, den Akt, ich zitiere das mal, in freier Natürlichkeit zu studieren. Fritz Bleil berichtete über die Anfangszeit, als sie sich noch bei Kirchner zum ersten Malen trafen. Ich zitiere ihn mal. Wöchentlich einmal kamen wir regelmäßig bei Kirchner zusammen. Der Wunsch, nach dem lebenden Modell zu zeichnen, wurde verwirklicht und sogleich durchgeführt. Nicht in herkömmlicher akademischer Weise, sondern als Viertelstundenakt. Bald hatten wir als Modell ein bezauberndes junges Mädchen, fast noch ein Kind, die etwa 15-jährige Isabella gefunden. Ein quicklebendiges, schön gebautes, durch keine Korsettenmodetorheit verunstaltetes, fröhlich und gewandt auf unsere Ansprüche eingehendes Persönchen. Mit wahrer Begeisterung wurde eine Stunde lang, wohl auch länger, gearbeitet und manche gelungene Akt- und Bewegungszeichnung hingelegt, ja, man kann sagen, hingehauen. Oft wurde der Platz schon bei Halbzeit der Viertelstunde gewechselt und wir waren von geradezu herrlicher Arbeitswut besessen.
So, wir kehren jetzt aber wieder zur Kunst zurück und uns beschäftigt heute also nochmal der Expressionismus. Die Brückemaler Bernd Fischer ist bei mir im Studio. Bernd, so was ich bislang von dir gehört habe, ich finde das ja herrlich, so vier junge Männer, die miteinander befreundet sind und dann sagen, ach, wir möchten eigentlich gerne Künstler werden. Geht das denn so einfach? Kann man jetzt einfach mal beschließen, ich werde jetzt Künstler?
Das kann man natürlich beschließen, bloß ob es erfolgreich ist, ist mit großer Skepsis anzusehen. Also auch bei diesen Künstlern, vielleicht kommen wir dann nachher noch drauf, war das natürlich nicht ganz so rosig. Nicht?
Aber Sie haben zumindest den Versuch gemacht, Sie möchten gern Ihr Leben als Künstler führen und wie das mit denen dann weitergegangen ist, das hören wir jetzt mit dir.
Wir haben es am Anfang also mit vier jungen Männern zu tun, die als Künstler leben wollen. Sie sind Autodidakten, ohne Berufserfahrung und dementsprechend ohne jegliche Referenzen. Aber sie wollen ihre Werke ausstellen und verkaufen. Da ist es zweifellos sinnvoller, sich als Gruppe zu präsentieren. Sich als Unbekannter und als Einzelner irgendwo zu bewerben, gar in einer der bekannten Dresdner Kunstsalons, wäre völlig aussichtslos gewesen. Nun, eine Gruppe war man bereits. Was immer man tat es gemeinsam. Und das wiederum beflügelte jeden. Das war hilfreich und nützlich zugleich. Praktische Erfahrungen ließen sich im Kollektiv leichter und schneller sammeln. Gegenseitige Kritik spornte zu höheren Leistungen an. Und der Austausch von Gedanken, Arbeitsmaterialien und Modellen brachte stets neue Anregungen mit sich. Was fehlte, war ein schlagender Name für diese Künstlervereinigung. Schmidt-Rottluff war es, der den Vorschlag machte, sich die Brücke zu nennen. Zitat, das sei ein sehr vielschichtiges Wort. Es würde kein Programm bedeuten, aber gewissermaßen von einem Ufer zum anderen führen. Wovon wir damals weg mussten, war uns klar. Wohin wir kommen würden, stand allerdings weniger fest. Zitat Ende. Genauso wenig stand fest, wie man sich finanzieren wollte. Aber man hatte eine Idee. Man beschloss, auch passive Mitglieder in den Kreis der Brücke aufzunehmen. Diese mussten einen Jahresbeitrag bezahlen und erhielten dafür jährlich eine Mappe mit 3 bis 4 Originalgrafiken. Diese Grafiken übrigens gehören heute zu den wertvollsten und teuersten Dokumenten der Gruppe.
Bernd, da möchte ich mal kurz dazwischen fragen, gibt das heute eigentlich auch noch so etwas, so wie Künstlervereinigungen und dann gibt es eben auch passive Mitglieder und die bekommen dann ein paar Mal im Jahr Werke oder ist das so ein Relikt aus vergangenen Zeiten?
Nein, meines Wissens, es gibt Künstlervereinigungen, das ja. Wo sich Künstler zusammenschließen und das hat mehr mit der Möglichkeit zu tun, bessere Ausstellungsbedingungen zu finden oder überhaupt Möglichkeiten zu finden. Sich zusammenzuschließen jetzt unter einer inhaltlichen Perspektive, das kommt weniger vor. Originalgrafiken, das ist sowieso so ein Thema für sich. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sich natürlich die technischen Bedingungen heute auch geändert haben. Also eine Radierung oder ein Holzschnitt oder ein Druck damals, ein limitierter, war noch etwas oder hatte noch einen etwas anderen Stellenwert als heute. Mhm. Mir sind eigentlich auch von Gegenwartskünstlern jetzt keine Grafiken bekannt, die sehr viel Geld bringen.
Aber damals, finde ich, man hat sich ja Gedanken gemacht, eben wie man sich eben auch finanziell so ein bisschen über Wasser halten kann. Ist eigentlich bekannt, Bernd, wie damals so der Jahresbeitrag war? Was haben die Leute, diese passiven Mitglieder, zahlen müssen?
Ja, das kommt ein bisschen auf die Zeit an. Also der Jahresbeitrag 1906, also von der Zeit reden wir im Moment, waren 12 Mark. So, und später 25 Mark. Und gut, das war damals natürlich relativ viel Geld, nicht? Nicht zu verwechseln mit unserer D-Mark oder so. Einige Jahre später, das war so 1910, da hatte man also bereits 68 passive Mitglieder. Gut, das kann man jetzt mal durchrechnen, nicht? 68 mal, was sag ich, 25 Mark und dann nochmal geteilt durch. Also es ist auch nicht gerade ein Einkommen, von dem wir hier sprechen. Ja, diese passiven Mitglieder erhielten also diese Mappen mit den Grafiken und dann natürlich auch Jahresberichte und sonstige Mitteilungen über den jeweils neuesten Stand der Dinge. Durch diese passiven Mitglieder, das muss man sagen, wurde man aber bekannter. Und man bemühte sich also dafür, natürlich besonders Personen des Kunstbetriebes und schon bekannte Künstler zu gewinnen. Emil Nolde zum Beispiel wurde 1906 wegen seiner Erfolge als Grafiker zum Beitrag aufgefordert. Schmidt-Rottluff schrieb damals an Nolde, ein Zitat aus dem Brief: Eine der Bestrebungen der Brücke ist, alle revolutionären Elemente an sich zu ziehen. Das besagt der Name Brücke. Emil Nolde trat der Gruppe bei, aber nicht für lange. Der geborene Einzelgänger konnte an dem gemeinschaftlichen Schaffen auf Dauer kein Gefallen finden. Ihm gingen sogar die jungen Künstler auf die Nerven. Die Bilder waren ihm zu ähnlich und schon nach gut einem Jahr schied er bereits wieder aus der Künstlervereinigung aus. Nun muss man wissen, damals hatten sich die Maler gerade von Noldes Mitgliedschaft sehr viel versprochen und ihn mit jährlichen Ausstellungen in ganz Deutschland gelockt. Und sie hatten ihm mitgeteilt, dass sie die Absicht hatten, einen eigenen Ausstellungsraum zu schaffen. Aber man muss natürlich wissen, für den fehlte natürlich das Geld. In späteren Jahren bezeichnete Nolde seinen Beitritt auch als Torheit. Dessen ungeachtet hatte man durchaus voneinander auch profitiert. Also Nolde lernte zum Beispiel die Holzschnittstechnik der anderen kennen und diese wiederum die Technik der noldischen Radierungen. Es war also vielleicht so ein Konflikt auch zwischen den verschiedenen Temperamenten, denke ich mir. Durch den Künstler Erich Heckel wurde Max Pechstein im Jahre 1906 als ständiges Mitglied der Brücke gewonnen. Max Pechstein war der einzige Künstler, der an einer Kunstakademie studiert hatte und der sich durch die Gruppenarbeit inspiriert fühlte. Für ihn wurde die Brücke zum Steigbügel für den Erfolg. Seine Werke waren verständlicher als die seiner Kollegen und er gelangte erst später zu Ansehen. Wenn wir sagen, er hat studiert, dann dürfen wir auch nicht vergessen, es waren, glaube ich, 2 Jahre. Er hat also kein volles Studium an der Kunstakademie absolviert. Nun, die erste Ausstellung der Gruppe war aber den organisatorischen Fähigkeiten Erich Heckel zu verdanken. Heckel, der seinen Lebensunterhalt anfangs noch in einem Architektenbüro verdiente, nutzte die Beziehungen, die sich aus seiner Arbeit ergaben. Er überredete einen Fabrikanten von Beleuchtungskörpern, seinen neuen Ausstellungsraum für Lampen doch für Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Nun gesagt, getan. Die Ausstellung erregte in der Öffentlichkeit kein übermäßiges Interesse. Aber immerhin erschien in der Dresdner Tagespresse ein Artikel. Man kann also festhalten, man war im Gespräch. An einer zweiten Ausstellung 1906 nahm dann unter anderem auch Kandinsky teil. Bei der dritten Dresdner Ausstellung im Jahre 1907 stellte man Grafiken im Musterraum des Lampenfabrikanten aus. Emil Nolde, Max Pechstein und andere waren in der glücklichen Lage, ihre Bilder erstmals parallel in einer renommierten Galerie, dem Kunstsalon Richter, zeigen zu können. Das Ergebnis dieser Ausstellung war ein Sturm der Entrüstung bei Publikum und Presse. Schonungslos ging man mit den Malern ins Gericht. Sie seien geisteskrank und unzurechnungsfähig. Die Bilder seien fürchterliche Stümpereien. Ich habe hier mal so ein paar Zitate, die eigentlich klar machen, wie heftig diese Auseinandersetzung war. Ein Kritiker schrieb hier: Eine so elende und schmierige, gemeine Stümperei eines Nichtskönners hat sich wohl noch nie ans Licht der Öffentlichkeit gewagt, wie diese Plakatzeichnung. Gemeint war das Ausstellungsplakat, das Pechstein entworfen hatte. Also ich werde, wenn ich einen Text hierzu ins Internet stelle, auch mal diese Plakatzeichnung dazusetzen, damit man weiß, wovon man eigentlich spricht. Ein anderer Kritiker meinte, das sei doch von einem armseligen Kleckser hingepinselt. Oder weiteres Zitat, dass eine Jury solch gräuliche Schmierereien zur Ausstellung zulässt. Da fragt man sich, ist es denn möglich, dass noch schlimmeres Zeug gemalt werden kann? So, die Kritik war also vernichtend. Aber die Brücke war mit einem Schlag in aller Munde. Man kann natürlich auch sagen, Skandals, Sells, nicht? Das hat sich bis heute nicht geändert.
Aber die Presse damals ist ja ganz schön heftig gewesen. Ne? Das, was heute so über Kunstausstellungen manchmal zu lesen ist, relativ harmlos
gegen. Ja, da sieht man mal, wie liberal die ganze Geschichte geworden ist. Nicht? Heute gibt es kaum noch etwas, was also einen derartigen Skandal auslöst. Es gibt unverständliche Werke, aber da guckt man dann tolerant und kopfschüttelnd drauf und das war's. Mhm. Aber dass man jetzt Künstler so persönlich angeht, nicht? Sie seien geisteskrank, unzurechnungsfähig oder ähnliches, das kommt heute sicherlich nicht mehr vor.
Mhm. Weißt du zufällig, wie die Künstler damals darauf reagiert haben, auf diese ja sehr heftige Kritik, oder ist da nichts überliefert?
Nee, also ich glaube, die haben das schon als guten Werbegag auch genommen, nicht? Also sie haben an der Richtigkeit und Bedeutung ihres Werks oder auch des eingeschlagenen Weges überhaupt nie gezweifelt. Das muss man festhalten. Wie es dann innerlich aussah, ist natürlich eine etwas andere Frage, nicht? Aber es fällt natürlich auch leichter, durch solchen Sturm der Kritik zu gehen, wenn man als Gruppe zusammenhält. Das schweißt ja auch zusammen.
Also, wir haben schon gehört, die Anfänge waren gar nicht so einfach von der Brücke. Wie es dann weitergegangen ist, das erfahren wir gleich. Zuvor machen wir eine kurze Unterbrechung, sind gleich in wenigen Augenblicken zurück. Wir haben zwischendurch ein paar Saxophonklänge gespielt von Kenny G, aber wir kommen jetzt zu unserer Kunststunde zurück, haben heute zum Thema Expressionismus den dritten Teil. Und Bernd, weiter geht's mit dir, bitte.
Zu den bekannten Malern der Brücke gehörte auch Otto Müller, der 1910 dazu kam und sich an den gemeinsamen Ausstellungen in Berlin beteiligte. Nach Berlin war man 1911 übergesiedelt. Man hoffte dort auf mehr Möglichkeiten. In Berlin war pulsierendes, fortschrittliches Leben. Hier trafen die avantgardistischen, künstlerischen Bewegungen der Zeit zusammen. Hier waren auch die Wurzeln des literarischen Impressionismus zu finden. Man konnte Kontakte knüpfen, auch zu Publizisten und Kritikern wie dem bekannten Kurt Hiller, zu Herbert Walden, der den Sturm herausgab, und so weiter. Nur in finanzieller Hinsicht änderte sich zunächst wenig. Man hauste in primitiven Dachkammern, die man versuchte wohnlich herzurichten. Mit fantastisch geschnitztem Hausrat, oft aus Kisten gezimmert, und mit unverkauften Bildern, die jeden Winkel ausfüllten. Zitat eines Bekannten: Nie habe ich in diesen niedrigen, ganz und gar verstellten Zimmern ein richtiges Bett gesehen. Zitat Ende. Im Dezember gründete Kirchner zusammen mit Max Pechstein eine Malschule namens Muim-Institut. Muim stand für Moderner Unterricht in Malerei. Diese Malschule hatte aber keinen Erfolg. In Kirchners Bildern war jedoch eine Veränderung bemerkbar. So wurden seine runden Formen nun zackiger. Die Striche erschienen nervöser. Vielleicht ist das Ganze gekommen durch den Kontrast von Landschaft und Großstadt, die er jetzt erfuhr. Und seine Farben ließen in der Leuchtkraft nach und wurden etwas gedämpfter. In seinem Werk tauchten auch andere Szenen auf, zum Beispiel Straßenszenen. Und heute sind diese Straßenszenen die gefragtesten und teuersten Bilder des Künstlers. Ich habe vor einiger Zeit mal verfolgen können, dass es Streit um eine Straßenszene bei Kirchner gab, eine Berliner Straßenszene, und zwar im Zuge dieser Auseinandersetzung um Beutekunst. Ich kann mich jetzt nicht mehr an die genauen Zusammenhänge erinnern. Ich weiß nur, dass dieses Bild dann aber nicht zugesprochen wurde und wurde bei Christie's versteigert für sage und schreibe 70 Millionen Dollar, um mal so das Verhältnis zu zeigen, mal nebenbei. Unter dem Einfluss des Kubismus, den man in Berlin kennenlernte, wurden die Farben gedämpfter. Zivilisationskritische und gesellschaftskritische Tendenzen flossen in die Bildersprache ein. Man kann sagen, die Maler der Brücke galten bald als wichtige Repräsentanten des deutschen Expressionismus. Das erste, man kann auch sagen, öffentliche Programm der Brücke hatte Kirchner verfasst und 1906, man mag es kaum glauben, in Schriftform in Holz geschnitten. Es lautet, Zitat, mit dem Glauben an Entwicklung, an eine neue Generation der Schaffenden, rufen wir alle Jugend zusammen. Und als Jugend, die die Zukunft trägt, wollen wir uns Arm und Lebensfreiheit verschaffen gegenüber den wohlangesessenen älteren Kräften. Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt. Zitat Ende. Der Name Brücke bedeutete somit Brücke zur Zukunft, von einem Ufer auf das andere. Kirchners Text ist jedoch kein eigentliches Programm, sondern eher ein Appell an die junge Generation, sich vom Ballast akademischer und moralischer Traditionen zu lösen. Statt auf Ausgleich und Harmonie setzen diese Maler auf die Spontanität der Emotionen. Wie die Fauvisten in Paris nutzte man die Strahlkraft der reinen Farbe und der ausdrucksgeladenen Linie. Man malte mehr nach dem Instinkt, nutzte harte Kontraste der Komplementärfarben, nutzte grelle Form- und Farbkompositionen. Man suchte die Ursprünglichkeit und die Einfachheit, wie man sie auch bei der Kunst primitiver Völker vorfand. Ein Bild sollte innere Anteilnahme und die Leidenschaft des Künstlers widerspiegeln. Ernst Ludwig Kirchner hat in einigen Schriften berichtet, wie er bereits 1903 im Dresdner Völkerkundemuseum die Kunst der Schwarzafrikaner gefunden und bewundert hatte. Er war einer, man kann sagen, der ersten modernen Künstler, die eine, ich zitiere ihn, Parallele zu unserem eigenen Schaffen entdeckte und diese Parallele auch für seine eigenen Holzskulpturen übernahm. Er sagte über diese Skulpturen: Alle diese Gestalten haben traumhaft große Gesichter und sind von schwerer innerer Bewegung erfüllt.
Meinst du, das könnte auf ihn selbst vielleicht auch zutreffen? Vielleicht nicht mit diesem traumhaft großen Gesicht, aber diese schwere innere Bewegung. Meinst du, dass viele Künstler vielleicht auch eher das auch in sich verspüren?
Also die Bewegung im Sinne von Natürlichkeit, das war ein Hauptthema dieser Künstler. Das werden wir auch nachher noch hören. Also nichts Gestelltes, nichts Komponiertes, nach dem Instinkt malen, das sagt es ja schon, also man fasst das auf, was man in dem Moment sieht und versucht das dann in Farbe umzusetzen, um auch eine Emotion sichtbar zu machen. Nicht? Also Bewegung, denken wir an Tanz, Bewegung ist ja nicht nur Fortbewegung, sondern ist auch Emotion. Mhm. Und die traumhaft große Gesichter hat natürlich damit zu tun, wenn man sich auf ein Detail beschränkt und dieses besonders hervorhebt. Also ich denke da auch an dieses Plakat, das Herr Max Pechstein für die Ausstellung gemacht hat. Das ist ja eine Figur, eine Bogenschütze mit ganz großen aufgeblähten Lippen, heute würden wir sagen aufgespritzten Lippen und so weiter. Dann ist das etwas anderes, als was man kannte. Es waren Details hervorgehoben, andere Details weggelassen und er spricht hier in diesem Zitat natürlich aber von seinen Holzskulpturen, nicht? Das heißt, er hat sich animieren lassen durch das, was er in diesem Völkerkundemuseum sah.
Wir machen wieder eine kurze Pause und sind gleich zurück. Den Expressionismus Teil 3, das sind bei uns im Thema heute die Brückemaler. Geht's in unserer Kunststunde mit Bernd Fischer. Bernd, was hast du uns denn noch anzubieten zum heutigen Thema?
Den Sommer. Während des Sommers arbeiteten die Brückemaler oft in der Natur. Hören wir dazu Max Pechstein. Er sagt, als wir in Berlin beisammen waren, vereinbarte ich mit Heckel und Kirchner, dass wir zu dritt an den Seen um Moritzburg bei Dresden arbeiten wollten. Diese Landschaft kannten wir schon längst und wir wussten, dass dort die Möglichkeit bestand, unbehelligt in freier Natur Akte zu malen. Als ich in Dresden ankam und in dem alten Laden in der Friedrichstadt abstieg, erörterten wir unseren Plan. Wir mussten 2 oder 3 Menschen finden, die keine Berufsmodelle waren und daher Bewegungen ohne Atelierdressur verbürgten. Ich erinnerte mich an meinen alten Freund, den Hauswart in der Akademie. Ich weiß nun wieder, dass er Rasch hieß. Und er hatte sogleich nicht bloß einen guten Rat, sondern auch jemanden an der Hand und wurde so unser Nothelfer. Er wies uns an die Frau eines verstorbenen Artisten und ihre beiden Töchter. Ich legte ihr unser ernstes künstlerisches Wollen dar. Sie besuchte uns in unserem Laden in der Friedrichstadt. Und da sie dort ein ihr vertrautes Milieu vorfand, war sie damit einverstanden, dass ihre Töchter sich mit uns nach Moritzburg aufmachten. Wir hatten Glück auch mit dem Wetter, kein verregneter Tag. Wir Malersleute zogen frühmorgens mit unseren Geräten schwer bepackt los, hinter uns die Modelle mit Taschen voller Fressalien und Getränke. Wir lebten in absoluter Harmonie, arbeiteten und badeten. Fehlte als Gegenpol ein männliches Modell, so sprang einer von uns dreien in die Bresche. Hin und wieder erschien die Mutter, um als ängstliches Huhn sich zu überzeugen, dass ihren auf dem Teich des Lebens schwimmenden Entenküken nichts Böses widerfahren sei. Beschwichtigten Gemüts und von Achtung vor unserer Arbeit durchdrungen, kehrte sie immer nach Dresden zurück. Bei jedem von uns entstanden viele Skizzen, Zeichnungen und Bilder. Zitat Ende. Zu diesen Ausflügen an die Moritzburger Seen wurden die Künstler oft auch von Doris Große, genannt Dodo, begleitet, einer Modistin aus Dresden, die für 2 Jahre Kirchners Modell und Geliebte blieb. Ab 1909 diente auch die junge Lina Franziska Fehrmann, genannt Frenzi, als Modell für die Maler Heckel, Pechstein und Kirchner. Im Sommer an den Moritzburger Teichen, im Winter in den Dresdner Ateliers wurde sie von den Künstlern oft skizziert, gezeichnet, gemalt und in druckgrafischen Techniken porträtiert. Etliche Bilder entstanden dort, an den Moritzburger Seen. Weibliche Modelle in der offenen Wiesen- und Seenlandschaft, die als Ausdruck der Einheit zwischen Natur und Mensch verstanden werden sollten. Der nackte Mensch sollte sich hier in aller Ungezwungenheit und Natürlichkeit bewegen, wie es die Motive im Völkerkundemuseum demonstrierten. Diese Art der Kunstherstellung war für die jungen Künstler gewiss angenehm, das kann man sich vorstellen. Nackte, hübsche Mädchen am See zu malen, war bestimmt nicht nur ernsthafter Arbeitsethik geschuldet, obwohl die Bilder das nahelegen. Ausgehend von dem blauen Akt, den Matisse 1907 gemalt hatte, wählte Kirchner für einen Akt seines Modells ein kräftiges Blau. Blau der Körper, der von roten Umrissen eingefasst wird. Kirchner ging es darum, das sommerliche Erlebnis in einfachen und wenigen Farben spontan umzusetzen. Er sagte selbst, geben wollte ich den Reichtum, die Freude des Lebens, wollte die Menschen malen in ihrer Tätigkeit, die Liebe gestalten wie den Hass. Bei einem anderen Bild, dem Selbstbildnis mit Modell, so heißt der Titel, steigert Kirchner die dekorativen Bildelemente in harten Farbkontrasten. Blau und Orange schon im langen Mantel des Malers, Rot und Grün im Boden und der Wandteppich. Das halb entblößte Modell sitzt im Rücken des stehenden Malers, der sich wie zum Schutz mit einem schweren Mantel bekleidet hat. Oberkörper und Füße sind nackt. Aus schmalen Augenschlitzen beobachtet die Frau den Künstler, der sich in seiner aufgesetzten Pose selbstsicher und teilnahmslos gibt. Es ist die Farbigkeit des Bildes, die eigentlich ein Drama deutet, in diesem Fall die erotische Spannung zwischen Maler und Modell. 1913 verfasste Kirchner in Köln eine Chronik über die Brücke, in der er seine Bedeutung für die Künstlergruppe stark überbetonte und die Leistungen der anderen herabsetzte. Er datierte dafür sogar Bilder um und verfälschte Tatsachen. Das war kein schöner Zug von ihm, unfair und egoistisch. Natürlich kam es zum Streit mit den anderen verbliebenen Mitgliedern, in dessen Folge Kirchner austrat. Das führte zur endgültigen Auflösung der Gruppe. Überhaupt noch mal ein Wort zu Kirchner. Also das war ein seltsamer Mensch. Labil auf der einen Seite, schlitzohrig auf der anderen. Es gibt ja etliche Schriften und Aufsätze über ihn, auch lobende Kritiken eines Louis de Marsal. Hinter diesem kraftvollen Pseudonym steckt aber der Künstler höchstpersönlich, als sein eigener Interpret und Kritiker. Das verschaffte ihm nach außen eine gewisse Neutralität und milderte zugleich, was sonst nach Eigenlob geklungen hätte. Man muss doch zugeben, er ließ nichts und versucht, für seine Kunst zu werben.
Also Bernd, dieser Mann, der ist ja ein richtiges Schlitzohr gewesen, sich ein Pseudonym anzulegen und dann auch noch Kritiken, natürlich positive, über seine Werke zu schreiben. Gibt es so etwas heute auch noch oder im heutigen Medienzeitalter würde das wahrscheinlich innerhalb von Minuten rauskommen?
Also mir ist jetzt im Moment kein Fall bekannt, aber ich kann mir vorstellen, dass so etwas passiert. Da muss ich passen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, aber es gibt Pseudonyme in der Literatur selbstverständlich, dass also ein sehr angesehener Schriftsteller irgendwelche Groschenromane geschrieben hat, denn von irgendetwas muss er leben. Das gibt es sicherlich. In der Malerei, in der Kritik von Malerei ist mir das ehrlich gesagt nicht bekannt.
Mhm. Naja, wir arbeiten ja hier auch alle unter Pseudonymen und lassen das jetzt aber erst einmal ein bisschen sacken, was wir eben gerade gehört haben über den Herrn Kirchner. Hören ein paar Takte Musik, gehen dann kurz in die Werbung und sind gleich in wenigen Minuten zurück. Mittendrin in unserer heutigen Kunststunde, die gibt's bei uns immer am letzten Donnerstag im Monat ab 14.45 Uhr mit Bernd Fischer. Und ich glaube, Bernd, einen weiteren Teil zum heutigen Expressionismus, dritter Teil hier bei uns, den hast du noch.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, man darf sich die damalige Zeit nicht als eine so Sturm- und Drangperiode junger Menschen vorstellen, die locker ihre Lebensmöglichkeiten ausloten konnten, die nur Spaß und Streit hatten. Wir dürfen nicht vergessen, 1914 war der Erste Weltkrieg ausgebrochen, mit all seinen Grausamkeiten und traumatischen Erlebnissen. Davon blieben auch die jungen Künstler nicht verschont. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges meldete sich Kirchner, wie damals viele junge Idealisten, freiwillig zum Militär. Und er wurde Fahrer beim einem Artillerieregiment. Im Frühjahr 1915 kam er als Rekrut nach Halle an der Saale. Dort gab es Druck, Drill und Schikanen, die er irgendwann nicht mehr ertrug und die zu einem Nervenzusammenbruch führten. Er geriet in Abhängigkeit von Medikamenten. Das waren anfangs Veronal, später sogar Morphin. Und er brach immer wieder körperlich und seelisch zusammen. Am Ende des Jahres wurde er deshalb vom Dienst befreit und in das Sanatorium von Königstein im Taunus eingeliefert. Auf der Suche nach dauerhafter Heilung übersiedelte er Ende des Krieges nach Davos in die Schweiz, wo er sich auf einer abgelegenen Almhütte einrichtete und zahlreiche Berglandschaften und Bauernbilder malte. Heute wissen wir besser als damals, was ein Kriegstrauma bewirkt. Für Kirchner kam hinzu, dass er unter der zunehmenden Isolierung und vor allem unter der Ablehnung seiner Werke litt. Sein Lebenswerk wurde im Nazi-Deutschland als entartet, missachtet und lächerlich gemacht. Seine Depressionen verstärkten sich und 1938 beging er Selbstmord. Den engsten Kontakt hatte Kirchner immer mit Heckel gepflegt, den eigentlichen Organisator der Gruppe. Während Kirchner oft seelische und erotische Spannungen thematisierte, interessierte Heckel sich in seinen Bildern für die Darstellung von Einsamkeit und Trostlosigkeit. Trotz der grellen Farben fehlt den Figuren seiner Bilder jede Aggressivität, jede Anklage. Erich Heckel wollte in seinen Landschaftsbildern und den Porträts geistige Kraft und innere Sammlung veranschaulichen, eine Ruhe und Melancholie zeigen, wie er sie bei Van Gogh gespürt hatte. Es gibt da ein Bild von ihm mit Schiffen im Hafen von Stralsund. Das ist eine Nachtszene mit hängenden Netzen. An einer Reling umarmen sich zwei Menschen und dunkle Masten und schwere Segel ragen zwischen rot glühenden Häuserfronten in den Nachthimmel. Stille und Leere liegt über dieser durchkomponierten Szenerie. Wie Ludwig Kirchner war auch Heckel 1911 nach Berlin übergesiedelt und hielt sich im Sommer auf der Insel Fehmarn und an der Flensburger Förde auf. Hier entstanden zahlreiche Strandszenen mit Badenden, in denen das Zusammenwirken von Mensch und Natur zum Hauptthema wird. Für Heckel bedeutete die expressive Malweise, sich in den Rhythmus der Natur einzufühlen. Schmidt-Rottluff, der sich seit 1905 nach seinem Geburtsort Rottluff bei Chemnitz nannte, war ein anderes Kaliber, also kein empfindsamer Poet wie Heckel. Der war eher temperamentvoll. Zusammen mit Emil Nolde hatte er sich oft an der Nordsee aufgehalten. Er wohnte zwar wie seine Malerfreunde in Berlin, ermied jedoch die Großstadt und fühlte sich in dem Nordseebad Dangast viel wohler. Seit 1907 zog er sich regelmäßig dahin zurück. Er suchte, wie er es einmal sagte, den weiten Atem der Natur. Eines seiner Bilder trägt den Titel Dammdurchbruch. Ich habe dieses Bild im Internet gesucht und auch den Titel Deichdurchbruch gefunden. Komischerweise scheint es also zwei Titel für dieses Bild zu geben. Es zeigt eine steile Düne, über die eine labile Holzbrücke führt. Die Sandfläche ist rot und scheint zu brennen. Dunkle Linien bilden die Begrenzung. Seit Vincent van Gogh hatte kaum ein anderer Maler sich an so machtvolle Farben gewagt. Keine Details, die ablenken könnten. Die Natur wird auf wenige große Flächen reduziert. Man merkt, der Künstler selbst wird von der Landschaft so sehr gepackt, dass er versucht, diese Kraft als Mysterium der Farbe umzusetzen. Den Sommer 1913 verbrachte Schmidt-Rottluff wie zuvor Pechstein im Fischerdorf Nidden an der Kurischen Nehrung. Hier malte er eine Vielzahl von Akten, oft füllige Frauen, die mit der kargen Dünenlandschaft verschmelzen. Alle Bildelemente sind stark in die Fläche gebunden und ergeben, wie bei den Holzschnitten des Künstlers, einen harten und eckigen Rhythmus. Die Figuren sind anonym und typisiert. Man kann sagen, es sind eher die Landschaften, die heroisch aufleuchten. Max Pechstein, ein Wort noch zu ihm. Er hatte 1907 Paris besucht und dort 1908 im Salon der Unabhängigen ausgestellt. Er war also als Brückemaler gekommen und hatte somit tatsächlich eine Brücke zwischen Paris und Dresden geschaffen. Pechstein lebte seit 1908 in Berlin, hielt sich aber mit seinen Malerfreunden in Dresden und an Moritzburger Seen auf, wo er nach den gleichen Modellen arbeitete. Wie Schmidt-Rottluff und Emil Nolde war auch Pechstein fasziniert von dem einfachen Landleben. Auch bei ihm verschmelzen Mensch und Natur, aber die Bilder sind weniger heroisch und kontrastreich. Dennoch, wie andere auch, hatte ihn die Sehnsucht nach ursprünglichen Lebensräumen gepackt. 1913-14 brach Pechstein zu den Palau-Inseln auf. Wie zuvor Paul Gauguin wollte er das Leben der Eingeborenen studieren. Und wie zur Bestätigung seiner Kunst entdeckte er dort kurz nach seiner Ankunft jene farbigen Schnitzereien, die er und seine Malerfreunde zuvor in Dresden immer bewundert hatten. Auch Otto Müller, der den Brücke-Malern angehörte, suchte ein ursprüngliches und zurückgezogenes Leben, allerdings nicht in fernen Ländern oder Kulturen, sondern bei den Zigeunern in Böhmen und den Balkanländern. Otto Müller malte vorwiegend verträumte Frauenakte mit hageren Gesichtern und schlanken Körpern. Seine Bilder zeigen keine grelle Farbigkeit, sie sind eher verhalten und subtil, mit eher gedämpften Tönen gemalt. In Anlehnung an die altägyptische Malerei bevorzugte er trockene und spröde Leimfarbe, sodass die Mädchenakte fast wie Terrakotta oder Terrakotten wirkten. Die Mädchenfiguren verstand er als Symbole eines ungebundenen, vagabundierenden Lebens. In dem Bild Zigeunerliebespaar füllt das Paar den ganzen Bildraum. Er steht vor einer Gartenmauer. Licht tropft durch das dichte Blattwerk und sammelt sich auf dem Körper des sich sinnlich darbietenden Mädchens. Otto Müller sagte zu diesem Bild: Hauptziel meines Strebens ist, mit größtmöglicher Einfachheit Empfindung von Landschaft und Mensch auszudrücken. Vielleicht noch ganz kurz etwas zu Emil Nolde, der ja immerhin von 1906 bis 1907 der Brücke angehörte. Der hat das zwar später bereut, das haben wir schon gehört. Im Gegensatz zu den Malerkollegen in Dresden suchte er kein neues Lebensgefühl, sondern eher eine Kontinuität und einen Halt im religiösen Bild. Seine Gestalten sind meist zusammengerückt, ernste, maskenhafte Gesichter, aus denen eine große Ruhe und Kraft strömt. Das bedeutendste Werk religiöser Art ist der neunteilige Altar »Das Leben Christi«. Im Jahre 1911 hatte Nolde den Belgier Ensor in Ostende besucht, dessen dämonisch skurrile Werke er bewunderte. Unter seinem Einfluss entstanden mehrere Bilder mit exotischen Masken. Die, Zitat, fantastisch urweltlichen Wesen stattete Emil Nolde mit schwelgerischen Farben aus. Wie in vielen seiner Meeresdarstellungen suchte auch hier, Zitat, die absolute Ursprünglichkeit, den intensiven, oft grotesken Ausdruck von Kraft und Leben in aller einfachster Form. Zitat Ende. Nun, liebe Kunstfreunde, es kommt nicht oft vor, dass Wunsch und Wille in die Realität umgesetzt werden. Die absolute Ursprünglichkeit, Kraft und Leben in einfachster Form kennenzulernen, das bleibt doch meist ein frommer Wunsch. Für Emil Nolde ging er in Erfüllung, als er 1913 als Mitglied einer Expedition zur Erforschung der Eingeborenen in den deutschen Schutzgebieten über China nach Neuguinea aufbrach. Was für eine Erfahrung! Emil Nolde wurde vom Zauber der dortigen Landschaft und der Bewohner stark ergriffen. Dort vor Ort entstanden Arbeiten, die zum besten Teil seines Gesamtwerks gehörte. Die Südsee vermittelte jene Ursprünglichkeit, jene Lebendigkeit, die die Künstler des deutschen Expressionismus suchten.
Tja, und ich glaube, so einiges an Ursprünglichkeit und auch an Lebendigkeit der Künstler, über die wir eben gesprochen haben, haben wir jetzt auch kennengelernt. Also auch das ist auch eine ganz spannende Zeit gewesen. Und damit kommen wir auch so ganz allmählich zum Ende unserer heutigen Sendung. Das war der dritte Teil zum Expressionismus. Bernd, wird es noch einen vierten Teil zum Expressionismus geben? Oder haben wir dieses Thema damit weitgehend abgehandelt?
Also der Expressionismus ist extrem wichtig. So, auch für die ganze spätere Zeit. Und wir kommen nicht umhin, doch nochmal eine Sendung über diese Ursprünge zu machen. Und das werden vor allen Dingen die Maler des Blauen Reiters sein.
Auch ganz bekannter Begriff, Blauer Reiter, was sich dahinter verbirgt. Wahrscheinlich dann in der nächsten Kunststunde, Ende nächsten Monats.
Ja, und danach machen wir Pause, habe ich gehört.
Genau, im August machen wir dann eine Pause mit der Kunststunde, aber im Monat Juli, wieder am letzten Donnerstag des Monats, haben wir dann eben noch eine Kunststunde. Da geht's dann eben, wie wir gehört haben, um den Blauen Reiter. Bernd, du hast ja meistens zum Ende unserer Sendung noch ein paar Ausstellungshinweise. Wie sieht's denn heute damit aus? Gibt's irgendetwas Interessantes hier bei uns in der Region, was wir uns anschauen sollten?
Ja, ich kann das ganz kurz machen. Ich habe wenig Zeit gehabt und deshalb möchte ich nur zwei Hinweise geben, die diesmal nicht nach Malaga führen, sondern in die Provinz. Das eine, am 15. Juli findet in Frigiana eine Ausstellung oder wird eine Ausstellung geöffnet im Casa de, del Apero. Das ist also praktisch auch das Casa de Cultura, nicht? Ich habe schon Leute kennengelernt, die das nicht gefunden haben. Also wenn man nach Frigiana reinkommt, links geht es dann hoch ins Dorf und dann muss man schauen, dort gibt es einen ganz kleinen Hinweis, Casa de Apero, direkt an diesem ersten Platz. Und dort findet man das. Also, am 15. Juli um 18 Uhr wird dort eine Ausstellung geöffnet von Albert Miegel und von Christa Hillekamp. Diese Ausstellung soll gehen vom 15. Juli bis zum 14. August, also einen Monat lang. Vielleicht nochmal die Öffnungszeiten, Montag bis Freitag von 10 bis 15 und 17 bis 21 Uhr. Und am Wochenende, Samstag, Sonntag von 10 bis 14 und von 16 bis 20 Uhr. So, einen zweiten Hinweis möchte ich noch geben auf ein Museum in einem Kleindorf namens Machara Viaja. Dort gibt's das Museo de Calves. Calves, glaube ich, ist eine sehr berühmte Familie, und in deren ehemaligen Haus, glaube ich, gibt es ein Museum, das aus mehreren Räumen besteht. In dem einen Raum, glaube ich, wird über Machara Viaja und diese Familie etwas ausgestellt. Und in den anderen Räumen gibt es, wie gesagt, auch Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst. Diesmal dort eine Gemeinschaftsausstellung von verschiedenen zeitgenössischen Künstlern. Das trägt den Titel Mani Obras, also auf Deutsch Manöver. Und mit dabei sind Tamara Taitseva, Wilfried Prager, Placido Romero und Bulli. Ich habe im Internet nach den Öffnungszeiten geguckt und dort stand geöffnet nur am Wochenende. Ich kann also im Moment keine genauen Zeiten angeben. Ich würde also empfehlen, das an einem Nachmittag oder Vormittag am Wochenende zu versuchen.
Oder selbst auch nochmal im Internet schauen, unter Museo de los Galvez in Machara Viaja findet man dann vielleicht ja doch noch die eine oder andere weitere Information. Information ist ein gutes Stichwort, weil die eine oder andere Info, Bernd, haben wir auch noch weiterzugeben. Denn ganz toll von dir finde ich die Idee, den Mitschnitt dieser Sendung auf deiner Website zur Verfügung zu stellen. Da kann man in wenigen Tagen das, was wir heute hier von dir gehört und gelernt haben, dann noch einmal in aller Ruhe nachhören, sogar ohne Werbeunterbrechungen. Was wir dafür brauchen, Bernd, ist natürlich zum einen die Adresse deiner Website und vielleicht auch noch ein paar mehr Informationen, weil da gibt's nicht nur diesen Mitschnitt, sondern da können Kunst- und Kulturfreunde eine ganze Menge entdecken.
Ja, zunächst die Adresse, die lautet www.andalusien-art.de. Dort gibt es eine Rubrik Kunst und Essays und dort finden Sie, wie gesagt, alle diese Sendungen als Mitschnitt, werbefrei und natürlich auch Texte, die ich verwendet habe. Ich würde auch immer doch mal raten, dort reinzuschauen, weil ich auch für diese Sendung zum Beispiel die Bilder, die hier genannt worden sind, dort eingefügt habe. Das fehlt natürlich im Radio etwas, nicht? Dieser visuelle Eindruck von Bildern. Und vielleicht versteht man dann auch manchmal etwas mehr. Außerdem gibt es natürlich auf der Website auch etliche Künstlerporträts und Künstler. Ich habe jetzt auch einen neuen Künstler dort aufgenommen, namens Crespio, ein Künstler aus Vélez, Malaga hier, den ich dort auch mit einem kurzen Text und einigen seiner Werke vorstelle.
Also Kunst und Kultur gibt es so genüge auf dieser Internetseite. Adresse werden wir gleich nochmal wiederholen. Aber ich bin auch immer ganz begeistert, Bernd, wenn ich auf die Seite mal schaue. Ihr habt so tolle Ausflugstipps. Also wirklich solche, die man jetzt auch nicht unbedingt in den Reiseführern findet.
Das ist so. Tipps und Touren heißt die Rubrik. Und dort finden Sie also etliche Vorschläge, was man so am Wochenende machen könnte und sich anschauen könnte. Die Alhambra gibt's nicht zu sehen, auch nicht Sevilla, da gibt's genügend Reiseführer, sondern es geht um kleinere Dinge nebenbei. Und man findet dort immer eine Karte, die man anklicken kann, oder auch bestimmtes Material, das ich einfach nur dort zusammengestellt habe. Also mal angenommen, man will jetzt irgendetwas wissen über eine Quelle oder so etwas. Wenn es dazu einen YouTube-Film gibt oder so, habe ich auch einen Link gesetzt. Also man kann dort eigentlich im Vorhinein sehr schön seine Ausflüge planen.
Also wirklich sehr, sehr informativ diese Seite, und wir haben ja auch eine ganze Menge Zuhörer aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern, die uns mittels des Internets hören, und vielleicht ist der ein oder andere auch dabei, der sagt, Mensch, Andalusien würde mich eigentlich auch immer interessieren und warum auch nicht die Costa del Sol, und wer noch eine geeignete Unterkunft braucht, selbst der wird fündig bei andalusien-art.de.
So ist es. Also, wir finden dort auch Apartments in Nerja oder so, die durchaus bezahlbar sind. Es gibt da auch sogar noch freie Termine. Eins ist in der Nähe der schönen Buriana-Strands gelegen, und es lohnt sich auf jeden Fall, einmal reinzuschauen. Also nochmal die Adresse: www.andalusien-art.de.
Tja, und damit, glaube ich, haben wir auch alle wichtigen Informationen weitergegeben. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Kunststunde. Bernd, dir für wirklich viele ganz spannende, interessante Informationen herzlichen Dank. Wir werden uns hier wiedersehen, wieder sprechen mit der nächsten Kunststunde am letzten Donnerstag im Monat Juli. Das wird sein der 26.07.
Ja, gleiche Zeit.